Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Das Damenfinale in Wimbledon stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Tschechin. Die Siegerin Linda Noskova kommt aus einer nicht so reichen Familie. Umso erstaunlicher, dass sie ausgerechnet im Tennis nun eine der größten ist. Und damit ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Außer mit der Wimbledon-Siegerin Noskova beschäftigen wir uns heute noch mit dem Naturschutz. Denn der Nationalpark im Riesengebirge bemüht sich, den Bestand an Narzissen-Windröschen zu retten. Und last but not least, Kultur. Wir stellen Ihnen František Kupka vor, einen Pionier der abstrakten Malerei. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Der tschechische Premier Andrej Babiš hat den Vorschlag von Staatspräsident Petr Pavel abgelehnt, die regelmäßigen Konsultationstreffen der höchsten Politiker zur Außenpolitik des Landes wieder aufzunehmen. Wie das tschechische Fernsehen berichtete, begründete der Regierungschef seine Entscheidung mit den unterschiedlichen außenpolitischen Ansichten von Regierung und Präsident sowie mit Zeitmangel. Die Beziehungen zwischen dem tschechischen Präsidenten Pavel und der Regierung Babiš sind seit Januar angespannt, verschärft durch einen Streit um die NATO-Delegation in Ankara. Die Kommunikation beschränkt sich seitdem primär auf direkte Gespräche zwischen Präsident und Premier. Das tschechische Verkehrsministerium hat drei Angebote von Konsortien für den Ausbau der Autobahn D35 zwischen Opatovec und Mohelnice im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft erhalten. Laut Lenka Hamplová, der Leiterin der Abteilung für Wirtschaft und Infrastruktur des Ministeriums, liegt der Bauwert der vorgeschlagenen Verfügbarkeitszahlungen zwischen 71 und 86 Milliarden Kronen. Das sind 3 bis 3,5 Milliarden Euro. Das Ministerium könnte bereits im September den am besten geeigneten Bieter auswählen, so dass die Bauarbeiten auf dem 35 Kilometer langen Abschnitt an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren noch in diesem Jahr beginnen könnten. Die Gemüseanbaufläche in Tschechien ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 447 Hektar auf 11.824 Hektar geschrumpft. Obwohl die Erträge bislang gut aussehen, hängt das Endergebnis stark von der Wetterentwicklung in den kommenden Wochen ab. Dies erklärten Vertreter der Gemüsebauunion Böhmens und Mähren zum Auftakt der Haupterntephase am Montag vor Journalisten. Die tschechischen Erzeuger kämpfen langfristig mit ausufernder Bürokratie, Wetterkapriolen, akutem Arbeitskräftemangel und einer unsicheren Marktlage. Der Brünner Traktorenhersteller Zetor Tractors stellt nach fast 80 Jahren die Produktion von Traktoren an seinem tschechischen Stammsitz in Brünn ein. Die gesamte Fertigung wird nach Indien verlagert. Dies gab die Firma am Montag bekannt. Laut der Unternehmensleitung ist die Produktion in Europa nicht mehr rentabel. Weiterhin in Brünn bleiben Firmenzentrale, das Entwicklungszentrum, ein neues Ersatzteilgeschäft sowie das Logistik- und Vertriebszentrum. Die Werksschließung betrifft direkt 33 Mitarbeiter. Das vollständige Löschen des Großbrands in einem Hochhaus des ehemaligen Batya Industrieareals in Zlín wird voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen. Die für diesen Montag geplante Übergabe des Gebäudes an den Eigentümer muss verschoben werden. Das teilte die Sprecherin der regionalen Feuerwehr Lucia Vosiková mit. Nach ihrer Aussage herrschen im Inneren der Brandruine weiterhin extrem hohe Temperaturen. 6 Feuerwehreinheiten sind im Dauereinsatz, um die eingestürzten Trümmer zu kühlen und Glutnester zu löschen. Die historische Schlossbrauerei aus dem 16. Jahrhundert in Jindřichův Hradec in Südböhmen hat am Montag wieder ihre Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Das Gebäude verfiel jahrzehntelang und wurde 2011 durch einen Großbrand schwer beschädigt. Der Umbau des nationalen Kulturdenkmals kostete die Stadt umgerechnet 21 Millionen Euro, wobei knapp die Hälfte durch Subventionen gedeckt wurde. Es handelt sich um eine der größten Investitionen in der Geschichte der Stadt, die das verfallene Areal vor 10 Jahren gekauft und lange nach einer Nutzung gesucht hatte. Nach fast 60 Jahren Unterbrechung wird in dem Komplex nun wieder Bier gebraut. Im September startet zudem der Betrieb eines multifunktionalen Kultursaals, wie Bürgermeister Michal Kosár mitteilte. Zum Schluss das Wetter. In Tschechien ist es am Dienstag überwiegend stark bewölkt und im Laufe des Tages treten auf dem Großteil des Landes Schauer oder Gewitter auf. Am Abend lassen die Niederschläge nach und die Bewölkung lockert auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Marketta. Für tschechische Tennisfans war der vergangene Samstag ein ganz besonderer Tag. Im rein tschechischen Wimbledon-Finale siegte Linda Noskova über ihre Landsfrau Karolina Muchova mit 6:2, 5:7 und 6:3. Martina Schneibergova fasst die Reaktionen zusammen.
Ladies Singles Champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.
Die Siegerin im Dameneinzel sei Linda Noskova aus der Tschechischen Republik, meldete die Moderatorin und die Siegerehrung begann. Mit der Venus Rosewater Dish, der Siegertrophäe, in den Händen, dankte die 21-Jährige allen, die sie unterstützt haben, darunter ihrem Vater, ihrem Team und allen Fans. Die Wimbledon-Siegerin erinnerte zudem an ihre verstorbene Mutter.
There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
Es sei noch eine Person, der sie danken wolle, ihrer Mama, sagte die frischgebackene Wimbledon-Siegerin und fügte hinzu, ohne sie hätte sie nicht hier gestanden. Sie blickte mit Tränen in den Augen nach oben und schickte einen Handkuss in den Himmel. Nach der Siegerehrung sagte sie, das war schwer, ich wollte meine Mama erwähnen, denn mein Sieg war auch für sie bestimmt. Mein Weg in die Tennisspitze unterscheidet sich vielleicht vom Weg vieler anderer Spielerinnen. Es war nie sicher, dass ich so weit kommen werde. Jeden Sieg nehme ich ernst. Noskovas Mutter Ivana starb vor 2 Jahren, kurz vor dem Start des Turniers in Wimbledon. Damals gewann ihre Tochter bei dem prestigeträchtigen Rasenturnier ihr erstes Spiel. An diesem Samstag saß auch Tennislegende Martina Navratilova in der sogenannten Royal Box. Nicht nur sie, sondern auch viele Zuschauer im Publikum waren zu Tränen gerührt. Noskova gewann Wimbledon als dritte Tschechin in 4 Jahren. Zudem ist sie die jüngste Siegerin seit 2011. Ihre Landsfrau Petra Kvitová war damals nur ein paar Monate jünger, als sie zum ersten Mal das Rasenturnier in London gewann. Im Publikum in Wimbledon drückte Noskovas Vater Drahoš Nosek seiner Tochter die Daumen. Im Gespräch für die Inlandsendungen des Tschechischen Rundfunks sagte der stolze Vater:
Ich dachte, ich würde so etwas niemals erleben. Jemand hat aber einmal gesagt, diese Kraft stecke in ihr.
Der Weg zum Wimbledon-Sieg war für seine talentierte Tochter gar nicht einfach. Laut Nosek waren es Jahre voller Unsicherheit und schweren Kampfes, um die außerordentlich begabte Linda unterstützen zu können.
Meine Frau hatte nichts. Ich arbeitete bei der Bahn als Fahrdienstleiter. Zudem sammelte ich Altmetall, um zu überleben. Ein Freund lieh mir dann Geld. Ich gab ihm den Betrag zurück, nachdem ich das kleine Haus nach dem Tod meiner Eltern verkaufte. Anschließend konnte ich wenigstens auch ein Auto kaufen. Wir hatten ein großes Glück, dass Linda nie sagte, sie wolle nicht trainieren. Wir haben in verschiedenen Dörfern Tennis gespielt. Wenn wir irgendwo einen Tennisplatz sahen, gingen wir dorthin, um kostenlos trainieren zu können. Als Linda 11 oder 12 Jahre alt war, half ihr Herr Pavelka viel beim Training. Er erzählte, Linda habe immer alles gleich verstanden, er habe nie etwas wiederholen müssen. Heute ist er über 80 Jahre alt, früher spielte er Tennis, er war Bergarbeiter von Beruf.
Drahoš Nosek erinnerte nicht nur an den befreundeten Tennisenthusiasten, sondern auch an Melanie Molitor, die Mutter der berühmten Tennisspielerin Martina Hingis. Linda sei mehrmals zu der Trainerin in die Schweiz gereist, erzählt Nosek.
Melanie Molitor brachte Professionalität und eine ganz bestimmte Einstellung mit ein. Einmal kamen meine Frau und Linda 3 Minuten zu spät zum Training. 3 Tage lang betonte Melanie immer wieder, sollte das noch einmal vorkommen, bräuchten sie gar nicht erst wiederzukommen. Linda mochte sie. Sie war hart und zeigte uns, dass Tennis eben harte Arbeit ist.
Jeder der Trainer trug zu Lindas Entwicklung bei. Zuerst trainierte Vater Nosek seine Tochter, jedoch nur bis zu einem bestimmten Moment, wie er schildert.
Ich konnte mit ihr Ballwechsel spielen, bis sie 10 oder 11 war. Als sie 13 war, spielte sie absichtlich mit der linken Hand gegen mich und fegte mich vom Platz mit 6-0. Ich habe dann gesagt, gegen dich spiele ich nicht mehr.
Seit etwa 7 Jahren trainiert Tomáš Krupa die diesjährige Wimbledon-Siegerin. Er hatte nur lobende Worte für Linda.
Es ist brutal, wie stark sie ist. Karolina Muchová hatte keine Zeit, um ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Dann gab es im zweiten Satz Probleme, denn Linda ist nur 21 Jahre alt. Wir wussten alle, dass sie stark ist, aber jetzt wissen wir, dass sie noch stärker ist.
Die erfolgreiche tschechische Tennisspielerin Barbora Strýcová ist Kapitänin der Mannschaft für den Billie King Cup. Sie räumte ein, das Wimbledon-Finale sei für sie sehr emotional gewesen. Zum Schluss hatte ich Tränen in den Augen. Erstens war das ein herrliches Tennisspiel. Zweitens war das Lindas erste Grand Slam-Finale. Es ist unglaublich, wie stark Linda im Kopf ist. Bei Carolina fand ich glänzend, dass sie nicht aufgegeben hat. Weiß nicht, was im dritten Satz entschied, vielleicht das erste Game. Es war ein unglaubliches Finale. Für Carolina ist es jetzt natürlich schwer. Ich habe das Spiel jedoch genossen. Es ist eine schöne tschechische Geschichte. Sie können beide stolz sein.
Wer in diesen Tagen im Riesengebirge auf Wandertour ist, der wird an einigen Stellen umzäunte Blumen sehen. Es handelt sich um Narzissen-Windröschen, die vor dem Verbiss geschützt werden sollen. Denn diese Pflanzenart droht aus dem höchsten Gebirge Tschechiens zu verschwinden. Lucie Procházková ist Mitarbeiterin des Nationalparks im tschechischen Riesengebirge. Sie steht am Rand einer Wiese an der Hofbaude, auf Tschechisch Dvoračky, oberhalb von Rokitnice nad Jizerou. Auf der Wiese sind einige Narzissen-Windröschen zu sehen.
Hier an der Hofbaude gibt es ein Vorkommen dieser bedrohten Pflanzenart. Es sind weiße Blüten, die ein wenig an Narzissen erinnern. Deswegen der Name Narzissen-Windröschen.
Die Pflanze kommt hierzulande nur in den höchsten Gebirgen der Sudeten vor. Außer dem Riesengebirge sind das noch das Altvatergebirge und der Kralický Sněžník. Dort sind sie meist in subalpinen Lagen anzutreffen, sowie an der Hofbaude auf über 1100 Metern Höhe. Lucie Procházková und ihre Kollegin Klára Tlachačová haben Zaungeflecht dabei. Denn der Nationalpark will die Narzissen-Windröschen besser schützen. Ihre Bestände sind besonders in den niedriger gelegenen Gegenden des Riesengebirges in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Tlachačová erläutert.
Es gibt derzeit viele Narzissen-Windröschen im Riesengebirge, die nicht blühen, weil das Wild sie verbeißt. Und die Pflanzen sind dann nicht genügend vital, um zu blühen. Die Zäune sollen ermöglichen, dass die Narzissen-Windröschen vielleicht noch nicht im nächsten, aber im darauffolgenden Jahr wieder zu Kräften kommen und nach einer gewissen Zeit wieder Blüten und Samen entwickeln.
Beide Naturschützerinnen rollen nun das Zaungeflecht aus und fassen gleich mehrere Pflanzen auf einmal ein. Lucie Procházková ruft, sie selbst halte das Ende fest und Klára Tlachačová solle das Geflecht zuziehen.
Jetzt müssen wir die Enden noch miteinander verklammern, damit alles hält. Wir haben eine runde Umzäunung gemacht, weil dies für uns am einfachsten ist. Festgezurrt wird mit einem Stück Draht und einem Nagel.
So Procházková. Die Umzäunung müsse ausreichend tief im Boden verankert sein, merkt ihre Kollegin an.
Das machen wir vor allem wegen der Nutztiere, gegebenenfalls auch wegen der Hirsche. Wenn sie hierher kommen und ihre Schnauze hineinstecken, sollte sich die Umzäunung nicht wegdrücken lassen, damit der Abbiss verhindert wird.
Bei der Weiterverbreitung der Narzissenwindröschen, die auf Deutsch auch als Alpenberghähnlein bekannt sind, helfen die Mitarbeiter des Nationalparks aber nach. So werden kleine Flächen mit freigelegter Erde geschaffen, in die Setzlinge kommen. Denn die Bestände der Pflanze gehen besonders deswegen zurück, weil die geeigneten Flächen immer weiter schwinden. Ähnlichen Schutz erfahren auch noch weitere Pflanzen im Riesengebirge. Dazu gehören etwa das männliche Knabenkraut oder die echte Arnika. Auf diese Weise will der Nationalpark die Artenvielfalt im höchsten Gebirge Tschechiens bewahren. Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. František Kupka, geboren als Tscheche, später wohnhaft in Frankreich, durch sein Schaffen ein Europäer. Er ist in der Kunstgeschichte nur schwer einer Stilrichtung in der Malerei zuzuordnen. Dennoch gilt er als Pionier der abstrakten Malerei. In den folgenden Minuten beschäftigt sich Jitka Mladková mit dem Leben und Werk von Kupka. Dabei kommt auch der Künstler selbst zu Wort, dank einer Archivaufzeichnung des Tschechoslowakischen Rundfunks aus dem Jahr 1946. Sie hören eine Wiederholung vom Juli 2012.
Er sei von Kindheit an ein Einzelgänger gewesen und habe eine traurige Jugend gehabt. So charakterisiert sich Kupka selbst in seinen Memoiren. Geboren wird der Künstler am 23. September 1871 im ostböhmischen Opoczno. Mit 13 Jahren muss er auf Wunsch seines Vaters in eine Lehre zum Sattler gehen. Er hatte aber Glück. Der Bürgermeister des Ortes Dobruška, in dem die Familie später lebt, entdeckt sein Talent und überzeugt Kupkas Vater, dem Sohn ein Kunststudium zu ermöglichen. Mit einem Lehrbrief des Sattlergesellen beginnt František Kupka 1889 eine Ausbildung an der Prager Kunstakademie im Atelier für Historienmalerei. Dort gehört er zu den talentiertesten Schülern, lebt jedoch in großer materieller Not. Kupka gibt deswegen Nachhilfunterricht und fungiert als Medium bei spiritistischen Sitzungen. Nach dem Abschluss in Prag nimmt er ein Studium an der Kunstakademie in Wien auf. Allerdings zieht es ihn nach Paris, wo er sich auch 1895 niederlässt. Seine künstlerische Laufbahn beginnt Kupka als Karikaturist, Modezeichner, Plakatmaler und Buchillustrator. 1904 begegnet er seiner künftigen Frau Eugenie Cécile Strop und zieht mit ihr in den Pariser Vorort Puteaux, wo er sich bewusst abseits vom Pariser Kunstbetrieb hielt. Der Wende zum 20. Jahrhundert vollzog sich eine entscheidende Entwicklung in Kupkas Schaffen. Als erster Künstler in Frankreich geht er den Weg vom Jugendstil zur Abstraktion. Von ausschlaggebender Bedeutung ist für ihn Marinettis Manifest des Futurismus, das 1909 in Le Figaro erscheint. Kupka sucht intensiv nach einer neuen Ausdrucksweise. Inspiration findet er unter anderem in den optischen Farbenstudien von Isaac Newton. Er beginnt selbst mit Farbenspektren zu experimentieren. Das Resultat sind Bilder mit dem Sammelbegriff »Die Scheiben des Newton«. Um das Jahr 1910 wurde Kupka in einen Kreis von Malern eingeführt, dem unter anderem Marcel Duchamp, Robert Delaunay oder Fernand Léger angehörten. Neben Formproblemen des Kubismus und Futurismus hat man in der Künstlergruppe auch die Zusammenhänge von Malerei und Musik diskutiert. Hierzu ein Zitat von František Kupka.
Ich glaube, dass ich etwas finden werde, das zwischen Sichtbarem und Hörbarem liegt. Eine Figur aus Farben, wie Bach sie aus Tönen geschaffen hat.
Diese Worte setzte Kubka 1912 künstlerisch um. Beim Pariser Herbstsalon zeigte er zwei abstrakte Bilder mit den Titeln Amorpha Fuge in zwei Farben und Amorpha warme Chromatik, die Aufsehen erregten. Einer der Pariser Kritiker schrieb damals ironisch in seiner Rezension, Zitat:
Wir wissen, was ein warmer Kräutertee oder eine Suppe ist. Was ist aber eine warme Chromatik?
Die beiden abstrakten Bilder, die ersten, die öffentlich ausgestellt wurden, lösten damals heftige Diskussionen unter den Pariser Malern aus. Kubka sah dies später folgendermaßen.
Einerseits wurde ich beschimpft und andererseits gelobt. Kurz danach tauchten aber auch Anhänger des neuen Kunststils auf, genauer gesagt Nachahmer, die daran interessiert waren, sagen zu können, sie seien die Erfinder. Daher taten sie alles Mögliche dafür, mich zur Seite zu schieben, um sich selbst zu etablieren.
Nach seiner Präsentation beim Herbstsalon 1912 löste sich Kubka endgültig vom Gegenständlichen. 1912 stellte erstmals auch die neu gegründete Künstlergruppierung Section d'Or, zu Deutsch Goldener Schnitt, in Paris aus. Unter den Werken von insgesamt 31 Künstlern war auch Kubka vertreten. Aufgrund ihrer Nähe zur Musik schuf der Dichter Guillaume Apollinaire für sie in Anlehnung an den mythischen Sänger Orpheus den Begriff Orphismus. Über Kubkas Bilder soll Apollinaire gesagt haben, Zitat:
Es ist eine Kunst, neue Strukturen mit Elementen zu malen, die nicht der visuellen Realität entstammen. Kreiert wurden die Strukturen allein vom Künstler, der ihnen wiederum viel Reales verliehen hat.
Weil aber Kubka prinzipiell gegen jede Kategorisierung war, lehnte er den von Apollinaire geprägten Begriff ab. Damit verdarb er sich mit dem namhaften Dichter, der von da an nichts mehr über Kubka schrieb. Dem Eigenbrötler haftete seitdem das Stigma der Nichtzugehörigkeit an. Kubka selbst beschrieb seine Auffassung der Kunst auf folgende Weise.
Die Kunst entspringt der Seele eines jeden Menschen sowie seinen Gefühlen und wird daher mittels verschiedener Instrumente immer weiter bestehen. Es kann auch sein, dass man künftig nicht mehr malen wird. Vielleicht werden sogar neue mechanische Mittel erfunden, mit deren Hilfe den Mitmenschen die Gefühle nur noch in einer Art und Weise vermittelt werden, wie es mit Hilfe der Telepathie geschieht. Etwa so, dass der Mensch seine Gedanken, seine Meinung oder aber auch vielleicht seine Gefühle vermitteln kann, ohne die Sprache zu verwenden.
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete sich Kubka freiwillig an die Front, die er aber bald wegen einer Verletzung verlassen musste. Anschließend entwarf er Uniformen und Medaillen für die autonome tschechoslowakische Armee in Frankreich, die sogenannte Tschechoslowakische Legion. Nach dem Krieg nahm er vorübergehend eine Professur an der Akademie der Künste in Prag an und wurde auch nach seiner Rückkehr nach Paris als Gastprofessor seiner Alma Mater weiter bezahlt. Ab 1923 kümmerte sich Kubka um tschechische und slowakische Stipendiaten an der Pariser Akademie der Künste. Er hielt für sie Vorträge über die französische Geschichte und Kultur. 1939 verließ das Ehepaar Kubka Paris und weilte bis 1945 bei Verwandten in Beaugency. In seinem Rundfunkvortrag von 1946 konstatierte Franziska Kubka mit Genugtuung, dass seine Anhänger im selben Jahr den Salon des Réalités Nouvelles gegründet hatten. Der Künstlergruppe brachte er Achtung entgegen, wie er anlässlich einer Ausstellung seiner Werke in Prag im Radio erläuterte.
Salon Nových Realit nahrazuje ty různé etikety.
Der Salon hat alle Etikettierung abgeschafft, die man bisher in der Kunst für die Abbildung von Gegenständlichem verwendet hat. Zum Beispiel das Etikett Orphismus, vorgeschlagen von Apollinaire, oder später den Begriff Abstraktion. In der Kunst gibt es aber nichts Abstraktes, weil jedes Bild an sich konkret ist. Parallel dazu haben einige Künstler in Russland, zum Beispiel Kandinsky, das Etikett Konstruktivismus erfunden. Dieser Begriff dürfte gewissermaßen am richtigsten sein, denn das, was ich zu machen begann, war das Kreieren von etwas aus dem Nichts. als Gegenteil zu dem, was die Maler bisher malten. Wenn sie ein Gefühl zum Ausdruck bringen wollten, machten sie es mittels einer getreu abgebildeten Landschaft, einer Frau oder allgemein einer Menschengestalt. Es ist aber sehr schwer, etwas aus dem Nichts zu schaffen. Daran muss man lange arbeiten.
An den Gemeinschaftsausstellungen des erwähnten Salons de Réalité Nouvelle, der bis zum Ende der 1950er Jahre als einer der wichtigsten internationalen Podien für die Vertreter der geometrisch abstrakten Kunstauffassung galt, nahm Kupka bis zu seinem Tod 1957 teil. Die Prager Ausstellung von 1946 kuratierte der Künstler selbst und verfasste auch seinen Lebenslauf für den Katalog Franziska Kupka.
Die Bilder, die ich nach Prag mitgebracht habe, sollten nach dem Wunsch des Ministeriums Werke sein, die ich seit meiner Jugend bis jetzt, also bis zu meinem 75. Lebensjahr, geschaffen habe. Ausgestellt werden also auch konventionelle Arbeiten, wie ich sie an der Hochschule erlernt habe und wie man sie damals gemalt hat. Mit dabei sind aber auch rund 130 Bilder, die schon den neuen Kupka darstellen und die bereits einen hohen Stellenwert in der modernen Malerei haben.
In Paris nahm Kupka nur an drei größeren Sammelausstellungen teil. Die letzte fand 1936 als Gemeinschaftsausstellung mit seinem Landsmann Alphonse Mucha statt. Im gleichen Jahr wurden drei Bilder von ihm in die Ausstellung Kubismus und Abstraktion im New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen. 1955 war Kupka auf der Documenta in Kassel vertreten. Wie sehr er sich über eine Einzelausstellung in Frankreich gefreut hatte, weiß die tschechoamerikanische Kunstsammlerin Madame Latkova. Als Kunststudentin lernte sie Kupka 1956 in Paris kennen. Ein Jahr später stand sie an seinem Sterbebett. Die heute 90-jährige Kunstmäzenin, die dem tschechischen Staat eine umfangreiche Sammlung moderner tschechischer Kunst geschenkt hat, darunter auch viele Bilder und Zeichnungen von Franziska Kupka, erinnerte sich kürzlich im tschechischen Rundfunk.
Das Dienstmädchen der Kupkas rief bei mir an und bat mich dringend zu kommen. Er rufe unentwegt nach ihnen, sagte sie. Kupkas Frau, die kein Tschechisch sprach, war etwas eifersüchtig, weil sie nichts verstehen konnte, wenn wir miteinander oft Tschechisch redeten. Als ich zu Kupka kam, lag er im Bett und war bis auf die Knochen abgemagert. Ich sagte ihm, Herr Kupka, Sie werden eine große Ausstellung haben. Nein, das ist nicht wahr, reagierte er. Doch, ich schwöre, sagte ich. Es war tatsächlich nicht wahr, aber ich dachte mir, Gott möge mir meinen Meineid verzeihen, weil ich ihm die Freude machen wollte. Kupkas Augen erstrahlten plötzlich, dann aber lehnte er sich zurück und verstarb.
Erst ein Jahr nach dem Tod des Malers, am 24. Juni 1957, erwies ihm sein Gastland auch die gebührende Ehre. Im Pariser Nationalmuseum für moderne Kunst wurde eine Kupka-Retrospektive gezeigt. Aus diesem Anlass schenkte die Witwe dem Museum 140 Werke ihres Mannes. Kupka, der zeitlebens nicht viel Anerkennung erhalten hatte, wurde erst posthum weltweit anerkannt. Heutzutage sind seine Bilder auch in solch renommierten Museen wie dem Pariser Centre Pompidou oder dem MoMA in New York zu finden.
Und das war es für heute. Am Dienstag stellen wir Ihnen Magdalena Dobromila-Retikova vor. Sie hat vor genau 200 Jahren das wohl bekannteste und klassischste tschechische Kochbuch geschrieben. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.